Gudi Meinzer, na, kribbelt's schon. Die Woche der Wahrheit steht auf dem Programm. Nach dem sensationellen 2-2 in München folgen jetzt zwei Heimspiele in der nächsten Woche. Und genau darüber und natürlich über Daniel Batz, Kasper Potulski und natürlich über Fabio Moreno-Feld sprechen wir jetzt bei 05 in Zeit, der AZ-Show zu Mainz 05. Ja, das wird also eine richtig heiße Woche für Mainz 05 und damit ganz herzlich willkommen zu 05 in Zeit. Also Donnerstag Conference League Heimspiel gegen Samsunspor, Sonntag Heimspiel gegen St. Pauli. Die 05er sind ja jetzt ein bisschen im Aufwind nach den zwei Unentschieden zuletzt. Ja, und im Aufwind auch hier runtergeflogen ist mein lieber Kollege und Mainz 05 Reporter Henning Kunz. Servus Henning.
Hi, guter Erik.
2-2 in München. Fangen wir doch mal damit an. Ist jetzt schon ein paar Tage her, man hat schon mal ein paar Gedanken dazu machen können. Wie denkst du so heute über die Partie?
Es ist genau das, warum wir Fußball so lieben. So eine verrückt schöne Geschichte, eine wundersame Entwicklung, die es einfach nur im Fußball geben kann. Wenn wir überlegen, der Tabellenletzte beim Tabellenersten und dann auch noch ja, kurz vorm Sieg. Es kommt seltener vor als eine Sonnenfinsternis. Es ist schon was Besonderes gewesen. Natürlich war es ein klar dominantes Spiel der Bayern, aber ich glaube, da müssen wir heute gar nicht mal groß drüber reden. Die Mainzer haben einen Punkt mitgenommen und das ist schon mehr, als jeder für möglich gehalten hat.
Du hast gerade schon gesagt, eine wundersame Partie und wir haben für euch natürlich auch mal ein paar wundersame Zahlen aus München nochmal mitgebracht. Henning, die schauen wir uns hier gerade nochmal an. Also 132 Kilometer gelaufen. Im Schnitt läuft eine Bundesliga-Mannschaft so um die 120. Da haben wir nebendran auch gleich den Leonard Maloney mitgebracht mit seinem Laufrekord mit über 114 Kilometern. Nee, mit 14, das wäre Wahnsinn, 114 wenn er 114 Kilometer gelaufen
dann wäre. Dann wäre er ultramarathonisch, so weit ist er noch nicht. Aber du hast recht, 14,77 Kilometer. Ich muss dir ehrlich sagen, als ich die Daten bekommen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil 14,77, da sind wir wirklich auf einem Weltklasse-Niveau. Ja. Der ein oder andere hat jetzt noch so ein bisschen gewitzelt. War das jetzt Zehnkampf, war das jetzt Leichtathletik, was er da betrieben hat? Nee, der Pascal, der ja im Stadion war, hat gesagt, der ist unglaublich viele lange Wege und hat auch viele Lücken zugesprintet. Die Werte sind echt Wahnsinn. Du hast auch die Teamleistung angesprochen. Laufbereitschaft Deluxe würde ich es nennen. Ich habe mal eben gerade nochmal nachgeguckt, 2021 haben wir einen Bestwert von 133,6 Kilometer Arminia Bielefeld in der Bundesliga und die Mainzer haben da dran gekratzt. Also die wollten das schon so, ne? Das war schon ein unglaublicher Einsatz gewesen.
Und ich glaube 114 Kilometer Maloney, da wird er heute noch laufen.
Also, ich glaube, dann wäre er auch diese Woche nicht einsatzfähig. Ja.
Das glaube ich auch. Und welche Erkenntnisse haben wir denn ansonsten noch so in München gewonnen? War Spiel 2 unter Urs Fischer?
Ich glaube, es war einfach emotional und für die Moral einfach super wichtig. Ja, so für den Kopf, dass du gesehen hast, ey, wir haben doch wieder diese Widerstandsfähigkeit, dass wir mit ein paar Veränderungen und ein paar neuen Ideen irgendwie doch auf diesem höchsten Level. Ich meine, sie haben beim FC Bayern gespielt.
Mit einer Rumpfelf.
Das kommt noch dazu. Also als du die Aufstellung gesehen hast, hast du schon gedacht, wie soll das funktionieren? Ja. Und es hat, so wie sie es sich vorgenommen haben, echt toll funktioniert. Und ja, das tut, glaube ich, einfach emotional sehr gut.
Bevor wir jetzt gleich mal einen Blick auf die Tabelle werfen, was ist denn dieser Punkt jetzt wert in München? Es ist halt irgendwie dann doch, was heißt wieder nur, aber es ist halt nur einer gewesen.
Ne? Ja, es gibt jetzt solche, die sagen, der Punkt ist was wert, wenn sie am Wochenende nur gegen St. Pauli gewinnen. Ich finde, ein Punkt in München ist ein Punkt, ja, mit dem du eigentlich vorher gar nicht gerechnet hast. Und jeder Punkt ist in der aktuellen Situation einfach sehr, sehr wichtig, weil sie halt nur 7 haben. Von daher würde ich schon sagen, nimm den Zähler mit, freu dich darüber. Es ist ein Bonuspunkt.
Ja. Apropos Bonuspunkt, dann werfen wir doch gleich mal einen Blick auf die Tabelle. Und da sehen wir, zumindest so ein bisschen den Anschluss konnten sie damit wahren an Heidenheim und St. Pauli. Aber dennoch, wenn man schon mal sieht, Augsburg und dann vor allen Dingen Hamburg, Wolfsburg und Bremen haben wir hier auch noch mit drin. Das ist schon in den letzten Wochen auch vieles gegen die 05er gelaufen. Ne? Also das sah vor ein paar Wochen irgendwie noch so ein bisschen entspannter aus.
Ich würde es mal von der anderen Seite sehen. Wenn du in 10 Spielen nur 3 Punkte holst, das ist ja fast ein gewisser Stillstand.
Ja.
Die anderen treten halt nicht auf der Stelle, die fangen dann auch irgendwann an zu punkten. Und diese Bilanz von 3 Punkten in 10 Spielen, die ist halt wirklich katastrophal schlecht. Und es ist noch nicht mal ein Sieg dabei, es sind einfach 3 Unentschieden dabei. Und ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man jetzt am 14. Spieltag mit 7 Punkten dort unten steht. Ist natürlich nicht optimal, aber der Vorteil ist, die Situation ist früher als in den anderen Abstiegskämpfen erkannt worden. Es gab die Trainerentscheidung, jetzt der Punkt in München. Ich glaube, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen.
Kommentiert ihr doch mal bei uns in den Kommentarspalten, wie dramatisch seht ihr die Situation derzeit bei Mainz 05? Was für ein Gefühl entwickelt sich bei euch, wenn ihr derzeit auf die Tabelle schaut und wie geht das jetzt weiter? So, wie geht es bei uns weiter mit 2 Spielern, die in den letzten Wochen echt herausgestochen haben und vor allen Dingen in München ganz mit vorne dabei waren, von uns auch zu den besten Spielern gewählt wurden. Daniel Batz und Kasper Potulski. Fangen wir doch mal ganz hinten an im Tor. Daniel Batz. Also, dass er Bälle halten kann, haben wir jetzt schon häufiger gesehen, aber insgesamt den Impact, den er hat für die Mannschaft, das ist schon sogar noch viel mehr eigentlich, als nur, dass er Weltklasse-Paraden zeigt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man auch auf das Gladbach-Spiel zurückgehen, auch zu Benjamin Hoffmann kommen, der ja auf die Idee gekommen ist, auf Daniel Batz in diesem Spiel zu setzen, weil er auch natürlich auch gemerkt hat, dass Lasse Ries nicht diese Sicherheit ausgestrahlt hat. Jetzt kam Daniel Batz rein, 34 Jahre gestandener, ich sag mal, Drittliga, Regionalliga Torhüter, 6 Jahre beim 1. FC Saarbrücken, da auch Pokalheld gewesen. Aber der hat natürlich in seiner Laufbahn auch in Freiburg und Nürnberg schon ein bisschen was erlebt. Und wie du schon sagst, nicht nur, dass er gute Bälle gehalten oder dass er die Bälle gehalten hat, sondern ich glaube, dass er auch so von seinem Typ her gut ankommt in der Mannschaft und anerkannt und integriert ist. Und das spielt dann auch oftmals eine Rolle, dass du einfach auch mit jungen Spielern, mit Spielern mehr redest und so. Und ich glaube, diese Rolle nimmt er auch gerne ein.
Und also wir können auch aus meiner Sicht schon noch mal einen Schritt weitergehen. Die Lage bei Mainz 05 wäre jetzt eine andere, wenn Daniel Batz nicht so herausragend gut gehalten hätte. Also ich erinnere an das Spiel in Posen. Ja?
Ja.
Ich erinnere natürlich, München brauchen wir nicht drüber reden, da brauchst du einfach per se einen guten Torwart, um da was zu holen. Aber wenn Mainz 05 in Posen verliert, fährst du mit einem anderen Gefühl schon wieder da weg. Ne? Ja. Und also du weißt, was ich meine. Das war so nicht zu erwarten.
Nee, er hat es herausragend gemacht in den 3 Spielen.
Mhm.
Gladbach, klar, extremes Pech gehabt mit dem kuriosen Da Costa-Tor. Posen hat er den Punkt festgehalten.
Ja.
Man muss auch einfach auch klar sagen, an den Gegentoren konnte er nichts machen. Mhm. Es ist immer extrem wichtig, so einen Rückhalt zu haben. Ja, aber in der Phase haben sie jetzt halt auch nur in Anführungsstrichen 2 Punkte geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so dramatisch anders wäre. Aber Fakt ist, er ist da reingekommen, hat 3 Riesenspiele gemacht und kann das auch gerne jetzt bis zur Winterpause fortsetzen.
Er spielt ja auch, und so ehrlich müssen wir sein, weil Robin Zentner momentan noch verletzt ist. Aber irgendwann wird Robin Zentner auch mal wieder gesund sein. Ziemlich wahrscheinlich dann im neuen Jahr zum Start. Muss Urs Fischer dann nochmal neu nachdenken über die Nummer 1?
Ja, nein, auf keinen Fall. Robin Zentner ist für mich einer der besten Torhüter der Bundesliga. Er blickt auf die Vorsaison, seine beste Saison in der Bundesliga zurück. War auch dieses Jahr eine Konstante im Tor, hat auch diese Saison wirklich eine ordentliche Performance abgeliefert. Nicht so überragend wie in der vergangenen Saison. Hat nochmal eine andere Aura. Wenn Robin Zentner vor dir steht, das ist dann doch nochmal, ich will nicht sagen eine Urgewalt, aber schon, der stellt nochmal was anderes dar. Und Robin Zentner ist ohne Zweifel die Nummer 1 von Mainz 05. Ich weiß jetzt auch, worauf du hinaus willst. Urs Fischer wurde ja in der Pressekonferenz auch gefragt danach. Er hat sich das offen gehalten, aber vielleicht hat er sich einfach offen gehalten, weil er jetzt auch noch nicht irgendwie festgenagelt werden wollte. Für mich gibt es da eigentlich kein Vertun. Wenn Robin wieder fit ist, gehört er in den Kasten von Mainz 05, was aber nicht die Leistung von Daniel Batz schmälern soll.
Aber nochmal, du bist in einem existenziellen Kampf, Kampf um die Existenz. Du hast einen Torwart, der dir Spiele für Spiele... Ich will das jetzt mal... Ja. Ich sehe das jetzt mal so als kleines...
Deswegen lässt sich ja der Fischer auch die Hintertür offen.
Ja. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht.
Gut, wir gehen aber jetzt in die Winterpause und dann geht es am 10. Januar weiter mit Union Berlin. Dann müssen wir mal gucken, wie fit sich dann auch ein Robin Zentner dann, ob er dann fit ist, ob er dann wieder bei 100% ist. Da werden sie natürlich auch abwägen, möglicherweise nochmal an den Tagen vorher ein internes Testspiel oder ein Testspiel machen und gucken, ob er dann für den Ernstfall fit ist. Ich bleibe dabei, so nach der Pause ist Robin Zentner wieder im Tor.
Aber die Situation ist einerseits gut, aber andererseits auch ein bisschen verzwickt. Ne? Also wenn du dann jemanden rausnehmen musst, der so performt, andererseits wenn du zwei gute Torhüter hast, oder drei gute Torhüter hast, aber zwei, die jetzt wirklich auf einem sehr hohen Niveau gerade performen in dieser Saison, unangenehm für einen Trainer, oder? Auch ein bisschen.
Ne, ich finde eher eine Luxussituation. Natürlich musst
Kannst du aber dann nur einen ins Tor stellen.
Ja, klar, weil der Robin Zentner Status... der ist einfach über die Jahre hier gewachsen und da gibt's keinen Zweifel. Das weiß auch ein Daniel Batz. Ich glaube, dass Daniel Batz jetzt einfach total froh und darüber ist. Er freut sich total über die aktuelle Situation. Auch vor dem Spiel in München wurde er auch gefragt und Vorfreude oder Bammel. Und da war die pure Vorfreude. Und ich glaube, der sieht das jetzt auch als wunderbare Gelegenheit in der Endphase seiner Karriere, einfach sich nochmal auf höchstem Niveau zu zeigen, einfach nochmal ein paar schöne Bilder mitnehmen. Und ich meine, mit drei solchen Spielen, ja, da hast du schon mal ein paar weitere Schnappschüsse in deinem Fotoalbum.
Ja, das passt auch sehr gut zu unserem nächsten Spieler, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der hat auch schon ein paar Schnappschüsse im Fotoalbum, vor allen Dingen auch sein erstes Bundesligator erzählt. Kasper Potulski. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Wir in der Redaktion unterhalten uns auch oft über ihn, sehen auch viel in ihm. Aber jetzt hat er echt nochmal eine Menge Pluspunkte auch nochmal gesammelt. In München, ne?
Ja, das Krasse ist ja eigentlich, der Junge, der hat sein zweites Bundesligaspiel absolviert und alle dachten so, wie viel Spiel hat denn jetzt eigentlich schon so? 20, 30? Ja. Das fand ich auch, das muss einem erst nochmal bewusst werden, dass es sein zweiter Einsatz war in der Bundesliga, dann dazu gegen Harry Kane. Ja, hat es echt top gemacht. Ja, der Trikotzupfer ist dann auch eine Situation, die nutzt dann so ein Weltklasse-Mann. Ich weiß nicht, ob er da die Nummer abroppen wollte. Nee, er war einfach dran. Harry Kane hat es gemerkt, ist runtergegangen, ist gefallen. Dann gibt es dann auch beim zweiten Mal hingucken leider kein Vertun. Das war dann auch ein Fehler. Aber er hat das super gemacht in dem Spiel. Und du hast das Tor angesprochen. Ich glaube, da haben wir schon sehen können. Und wir kommen auch zurück aufs Spiel in Craiova, wo Kasper ja auch schon ein Tor gemacht hat, das dann wieder
verschuldet.
Ja, gut, aber das Tor gemacht hat und das dann revidiert worden ist. Da haben wir gesehen, dass er halt ein extremer Faktor bei Standardsituationen sein kann, weil er ein unglaublich gutes Timing beim Reinlaufen im Kopfballspiel hat. Und ich würde es mal upgrade, das ist wirklich gerade, was die Standards angeht, weil es war jetzt auch das erste Standardtor am Wochenende, das ist unglaublich wichtig für die 05er.
Wie weit siehst du ihn denn in seiner Entwicklung? So grundsätzlich.
Ja, es ist schwer zu sagen. Er hat es bisher echt gut gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, er war auch beim Spiel in Freiburg dabei. Da ist er mit der kompletten Mannschaft untergegangen. Da hat man eben schon noch diese Verunsicherung vom ersten Moment an angemerkt. Ich glaube, für so einen jungen Spieler, auch wenn oft über Reife gesprochen wird und wie weit er schon ist, ist es wichtig, dass er auch so zwei Spieler neben sich hat, an denen er sich so orientieren kann. Auch mal aufbäumen kann, aufrichten kann. Auch ein Stefan Bell wird viel mit ihm gesprochen haben während des Spiels. Stefan Bell hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen die Bayern. Ich glaube, das ist auch wichtig für ihn. Ja, aber für einen 18-Jährigen ist er trotzdem schon echt weit. Ja. Craiova ist ein gutes Beispiel. Er produziert, ne, er verursacht den Elfmeter auf der einen Seite und du denkst, Kopf geht runter, Ende Gelände. Und was macht er? Er war der Spieler, der sich gegen die Niederlage so richtig aufgebäumt hat.
Im Sturm sogar am Ende.
Ja, da haben wir noch drüber gewitzelt. Aber nachdem wir gesehen haben, was er für ein Timing im Kopfballspiel hat, da macht er das schon Sinn. Wenn so ein junger Mann so vorangeht, dann können wir schon sagen, dass er da schon auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein dran geht.
Bo Henriksen, also der Vorgänger von Urs Fischer, da war er Mr. Europapokal, der Kasper Rutulski. In der Bundesliga hat er ihm nie vertraut. Warum?
Ja, weil Bo Henriksen halt auch eigentlich 6, 7 andere Innenverteidiger in seinem Kader hat. Und er hat mit Podolski in der Conference League geplant, das war offensichtlich, hat aber auch gesagt, er will ihn jetzt nicht überfordern, vor allen Dingen auch nicht überfrachten. Jetzt sind wir schon wieder 3 Monate, 4 Monate weiter. Jetzt haben wir gesehen, er kann auch in der Bundesliga mithalten. Ich denke, dass er jetzt auch mehr Einsätze bekommen wird. Allerdings darf man auch nicht vergessen, jetzt kommt Dominik Kohr am Wochenende wieder zurück. Es war auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass gerade in der letzten Reihe auch einige Ausfälle gab oder auch Veränderungen, Verletzungen, Blessuren. Und deswegen hat er jetzt gerade wieder gespielt und vorher ist er von Henriksen da auch schon öfters mal rausgenommen worden, um dann nicht ihn einfach zu überladen.
Und Stammspieler jetzt? Ja, nein?
Schwer zu sagen. Kohr kommt jetzt zurück, wenn man davon ausgeht, dass Danny da Costa rechts gesetzt ist in der Innenverteidigung und Stefan Bell vielleicht in Mitte erst nochmal managt jetzt am Donnerstag oder am Sonntag gegen St. Pauli. Ja, ich sehe ihn da direkt hinten dran. Das ist ja das Gute. Mhm. Der Urs Fischer weiß, da ist ein junger Mann, den kann ich eigentlich in jeder Situation reinbringen. Ich kann ihn in der Pause bringen, ich kann ihn von Anfang an bringen. Ich weiß aber auch, dass er noch sehr viel lernen muss. Das ist auch wichtig. Deswegen, Stammspieler finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist auf dem Weg dazu, sich seine Sporen zu verdienen.
Okay, also können wir sagen, gesetzt aktuell noch nicht, aber ganz nah dran. Und wenn einer schwächelt, dann ist Kasper.
Es ist auf jeden Fall keine Überraschung mehr, wenn er spielt. Ja. Sagen wir es so, weil ich glaube auch, die Fans das gemerkt haben, da ist einer, der ist super talentiert, der kann da mithalten. Und ich meine, er schießt Tore gegen Bayern München. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte.
So, tolle Geschichte ist übrigens eine tolle Überleitung, denn eine tolle Geschichte ist auch, dass es uns inzwischen auch als Podcast überall dort gibt, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr uns unter anderem mal bei Spotify, bei einer Autofahrt hören wollt, dann macht das gerne jederzeit. So, Henning, und dann kommen wir zu deiner Lieblingsdisziplin, Mainz 05-Zahl der Woche. So, da habe ich dir heute die 9.995 mitgebracht. Weißt ja, ich quäl dich ganz besonders gerne, weil du diese Zahl der Woche so magst. Es hat was, einen Tipp bekommst du ja immer. Ich muss es hier noch so ein bisschen auf meinem Zettel verdecken. Es hat was mit dem nächsten Gegner zu tun, also Samsungspor.
Okay, genau. Die Kilometerleistung von Leonard Maloney im Spiel gegen München ist es schon mal nicht.
Ja.
Nee, 9.995. Das ist der Zuschauerschnitt von Samsungspor bei Heimspielen in der Conference League.
Ja, es war knapp daneben. 9.995 Tage ist es tatsächlich her, dass Samsungspor sich auf europäischem Parkett mit einer deutschen Mannschaft gemessen hat. Und jetzt pass auf.
Wie viele Jahre ist das dann?
Ja, pass auf. Ja. Schnall dich an. Am 5. August 1998 im Halbfinale des UEFA Inter Toto Cup gegen Werder Bremen.
Ja.
3-0 für Bremen, 6-0 ist Ausgang. Was hast du 1998 gemacht?
1998 war die Weltmeisterschaft in Frankreich. Ich habe Zivildienst gemacht in Mainzer Altenheim, habe Zweitliga-Fußball in Mainz geguckt und auch schon damals geschrieben. Ja, siehst 1998.
Du? Und natürlich den UEFA in der Toto Cup verfolgt, ne?
Ich kann mich an die Spiele sehr gut erinnern. Siehst du? Es war wirklich packend und es war so das prägendste Erlebnis in dem Jahr. Nee, also ich kann mich an den Inter-Toto-Cup in der Tat noch erinnern, UEFA-Cup. Es gab, glaube ich, dann in der Verlosung waren dann auch Teilnahmen in anderen Europapokal-Wettbewerben. Ja, man hat halt damals auch in der Sommerpause alles reingedrückt, was so geht.
Ja.
Und in Bremen werden sie wahrscheinlich heute noch darüber sprechen.
Absolut, ja. Absolut. Und ja, wir müssen natürlich jetzt über die Woche der Wahrheit sprechen. Und die hat ja schon mal super angefangen für Mainz 05. Und zwar mit der Vertragsverlängerung von Fabio Moreno-Fell, über den wir ja in den vergangenen Wochen ausführlich berichtet haben. Erklär uns das doch nochmal. Er ist jetzt bei den, er war zwar bei den Profis dabei, aber eigentlich ja U23. Ja. Wie ordnen wir das ein und wie dürfen wir das verstehen? Wie dürfen wir die Vertragsverlängerung jetzt verstehen von Mainz 05?
Also erstmal für mich die Geschichte des Jahres. Fußballmärchen, super. Von Verbandsligisten, für die es noch nicht mitbekommen haben, vom Verbandsligisten TSV Graudernheim zu Mainz 05 gewechselt. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt für die U23, für die Regionalligamannschaft engagiert. Offensichtlich aber erstmal mit einem überschaubaren Kontrakt. Also, dass man gesagt hat, ey, der Junge kommt aus der Verbandsliga, der hat da zwar 53 Tore geschossen, aber wir müssen mal gucken, kann der denn auf dem anderen Niveau mithalten? Kann er, hat in der Regionalliga 8-9 Tore geschossen, war in den meisten Spielen in der Startelf. Ja, und dann kam natürlich die offensive Armut bei den Profis dazu, dass man gesagt hat, ey, der weiß ja, wo das Tor steht, wir werfen den jetzt einfach mal rein und haben sie mittrainieren lassen bei den Profis. Dann gab es dann die erste Kadernominierung irgendwann. Ich meine, es war das Freiburg-Spiel.
Ja.
Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber es war das Freiburg-Spiel. Ja. Dann hatten wir die Bundesliga-Premiere gegen Mönchengladbach, sogar noch von Anfang an. Und ich sag mal, ich meine, unser Fußballmärchen, das geht ja auch, das ist ja nicht nur, dass alles immer nach oben geht. Er steht einen Millimeter im Abseits und schießt den Ball an das Lattenkreuz und an den Pfosten innerhalb von 15 Sekunden. Das wäre ja der pure Wahnsinn gewesen, wenn der Ball da eingeschlagen wäre.
Ja.
Ich glaube, dann hätten sie den Vertrag noch länger verlängert. Was wir nicht wissen, ist die Laufdauer.
Ja.
Was wir ahnen, ist, dass das noch kein Profivertrag ist. Also Sie sehen was in Fabio, auf jeden Fall. Wir haben ja über seine Fähigkeiten schon oft hier gesprochen. Wenn ich über ihn rede, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch selbst immer Gänsehaut, weil ich finde es echt so fantastisch, dass es das noch gibt in diesem Profifußball, wo man ja oft dann sagt, wenn du nicht im NLZ warst oder so, diesen Hintereingang, den gibt's gar nicht mehr. Ich finde es ganz toll. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber man darf keine Wunderdinge erwarten, ja? Er trainiert jetzt bei den Profis mit, er war jetzt auch in München im Kader und wir wissen aber auch, dass im Winter ein Mittelstürmer verpflichtet werden soll. So ist der Plan, aber ja. Er wird auf jeden Fall eine Zukunft für Mainz 05 haben und
schauen wir mal, wie das Märchen weitergeht.
Ne? Genau.
Genau. Diese Woche geht dann jetzt erstmal weiter mit Samsunspor. So, da ist es ja die Konstellation so, Conference League, Platz 8 steht Mainz gerade, also gerade so, ne, an der Kante zu den Playoff-Plätzen. Aber noch würde es reichen für die direkte Achtelfinal-Quali. Was wird das für ein Spiel? Samsunspor steht noch über Mainz, ja, also da müssen aber auch nochmal ein paar Punkte, oder ja, mit einem Sieg würden sie auch nochmal sicher ins Achtelfinale kommen.
Genau.
Was ist da für ein Spiel zu erwarten? Was kommt da auf den Gegner?
Also ein Gegner ist, es kommt ein Gegner, der momentan in einer schwierigen Phase in der Tat steckt, der vor einem Monat die Conference League noch angeführt hat. Die sind mit 3 Siegen in die Conference League gestartet. Vielleicht muss man auch dazu sagen, Samsunspor wird von Thomas Reis trainiert, den wir ja noch aus Schalke und Bochum kennen und ehemaliger Eintracht Frankfurt-Profi. Die haben einen richtig guten Saisonstart hingelegt, in der Liga auch. Und seit Mitte November, und da wissen wir auch nicht so genau, was passiert ist, haben die so eine kleine Negativserie. Die hatten jetzt 6 Spiele, die sie nicht gewonnen haben in beiden Wettbewerben, in der Super League und in der Conference League. Waren 3 Remis und 3 Niederlagen. Und diese 3 Niederlagen, das sind die Spiele, aus denen sie gerade kommen. Sie haben gegen Athen verloren in der Conference League, sie haben gegen Galatasaray und Schlag mich tot, Başakşehirspor verloren.
Başakşehir.
Ja, genau.
Ja, du bist, frag mich doch.
Ja, genau. Verloren, also 3 Niederlagen in Folge. Ja, und vielleicht ist es sogar ein kleiner Vorteil für die Mainzer, dass da jetzt ein angeschlagener Gegner kommt, aber auf jeden Fall ein heißer Gegner, weil die wissen genauso wie die Mainzer, mit einem Sieg überspringen sie die Zwischenrunde und sind dann direkt im Achtelfinale. Also sie hätten dann europäisch im Februar spielfrei und würden dann erst wieder Mitte März einsteigen. Und das ist das, worum es eigentlich für Mainz 05 auch geht, dass sie diese Zusatzbelastung eben auch nicht im Februar haben, sondern über diesen Februar wegspringen können, sich komplett auf die Bundesliga konzentrieren können und dann ab März Achtelfinale.
Ab März Achtelfinale, ja. Oder vielleicht halt doch vorher die Playoffs. Was verändert das? Also wie, na, nimm uns da mal mit, was würde das bedeuten, auch jetzt gerade für Mainz 05, wenn der Schritt halt nicht gelingt, wenn sie jetzt verlieren am Donnerstag und eben auf Platz 19 oder 11 abrutschen?
Ja gut, ich würde erstmal sagen, über Winter im Europapokal gab es eine Vereinsgeschichte von Mainz 05 noch nie. Ja. Das ist schon mal ein super Erfolg. Ja, es wäre schon eine kleine Enttäuschung, aber man würde sie verkraften, weil momentan dann doch der Fokus auf der Bundesliga ist. Ich glaube, ja, man würde sich einfach sehr, sehr freuen, wenn am Donnerstag ein Dreier gelandet wird und man dann diese Zwischenrunde überspringen könnte. Aber letztlich spielt es keine Rolle. Überwintern im Europapokal ist erstmal eine tolle Sache. Nichtsdestotrotz, Bundesliga ist wirklich die oberste Priorität. Da geht es jetzt um alles.
Und da haben wir ja zumindest jetzt in München auch schon mal eine Besserung erkannt, was ja natürlich auch mit der Defensive zusammenhängt. Urs Fischer hat das also alles so ein bisschen gefestigt. Es gibt momentan bessere Abläufe, so hat man zumindest das Gefühl. Jetzt kommt es natürlich in den beiden Heimspielen auch auf die Offensive an. Ja. Und auf was dürfen die Mainz 05-Fans sich da freuen, wenn Urs Fischer die Offensive anleitet?
Da bin ich in der Tat genauso gespannt drauf wie die Mainzer Fans. Ich finde, das Bayern-Spiel darfst du nicht irgendwie so als Maßstab nehmen. Wir haben es eben gerade gesehen, 15% Ballbesitz, das ist nichts. Das könnte sogar ein Negativrekord in der Bundesliga sein, seit Aufzeichnung. Ja, sie müssen Fußball spielen. Also mit Verteidigen wirst du das Spiel gegen Samsungspor nicht gewinnen können. Mit Verteidigen wirst du auch das Spiel gegen St. Pauli am Sonntag nicht gewinnen können. Es kommen mit Paul Nebel und hoffentlich auch Nadim Amiri zwei Spieler dazu, ja, die für Finesse, für Spielstärke normalerweise stehen, wenn sie in Form sind. Da wird sich das Spiel automatisch auch verändern. Und klar, du kannst deinen Fans im Heimspiel auch jetzt nicht eine Mauertaktik anbieten. Sie werden sich was einfallen lassen. Sie werden versuchen, schon hinten raus auch Kombinationsfußball zu spielen und nicht nur Langholz. Aber ich bin auch echt gespannt darauf, wie sie es lösen werden. Wichtig ist schon mal, dass sie auf so einem anderen Selbstbewusstsein jetzt aufbauen können, als noch vor 2-3 Wochen.
Wir haben auch mal unsere Userinnen und User gefragt. Urs Fischer, der Defensivmeister, kann er jetzt auch Offensive? Und hier haben wir das Ergebnis, das haben wir in unseren WhatsApp-Kanälen der Allgemeinen Zeitung Mainz und natürlich bei Mainz 05, unserem Kanal, gefragt und natürlich auf unserem Instagram, in unserer Instagram-Story. So, hier sind die Ergebnisse. Henning, man kann schon sagen, im Großen und Ganzen schon Zustimmung. Ja, Urs Fischer kann auch Offensive, aber so ein paar Zweifler gibt es dann doch. Ne? Also so.
Ja, ich will mal einschränken. Also im Spiel in Posen hat man ja schon auch gesehen, dass es da auch Entlastungsmöglichkeiten gab über den schnellen Hollerbach, der es da in Posen gut gemacht hat, in München
auch.
Ja, ich finde halt, da hast du wieder gesehen, dass er oft auch so gewisse technische Schwächen hat. Aber gut, Bayern München, okay. Ja, ja. Aber diese Entlastungskonter, nenne ich sie mal, in Posen, die waren echt gut. Und es war auch so ein Schema, so ist auch das Tor gefallen, dass auch immer zum zweiten Pfosten einer mitgegangen ist. Wir hatten zweimal Ferracznik am langen Pfosten, der vorbeigeköpft hat. Wir hatten das Tor von Kawasaki. Du musst erst mal dahin kommen, um auch ein Tor oder eine Chance zu haben. Das könnte auf jeden Fall zumindest mal ein kleines Signal sein, dass sie auch Offensive können, auch wenn es natürlich in der Umschaltbewegung war. Ich glaube auch, dass Urs Fischer in der Lage sein wird, ein bisschen Schwung in die Offensive reinzubringen. Auf jeden Fall mehr als 15% Ballbesitz.
Ja, das werden sie wahrscheinlich. Ja, da werden sie wahrscheinlich mehr verzeichnen in den beiden Spielen. Ja. Vor allen Dingen auch gegen St. Pauli wird es ja sehr, sehr wichtig sein, dass auch die Offensive funktioniert. Ja, sag doch gerade nochmal, welche Bedeutung hat denn das Spiel?
Ja, ich meine, man muss nur auf die Tabelle schauen, ne? Also wie wichtig dieses Spiel ist. Ich würde es jetzt nicht überhöhen, weil es kein Endspiel ist. Wir sind am 15. Spieltag, der Abstiegskampf wird jetzt noch nicht entschieden, Aber ja, es ist extrem wichtig, den Abstand zu St. Pauli zu verkürzen, weil es dir einfach ein besseres Gefühl gibt, wenn du dann mit 10 Punkten einen Punkt hinter St. Pauli stehst. Wenn du das Spiel verlieren würdest, wären die gleich schon wieder 7 Punkte weg. Ist fürs Gefühl halt einfach nicht gut. Ich bleibe trotzdem dabei, es ist ein wichtiges Spiel, aber noch kein final entscheidendes.
Wir können auch gerade nochmal uns einen Blick auf die Tabelle gönnen. Haben wir eingangs schon gemacht. Passt natürlich jetzt auch nochmal sehr gut. Ja. Sehen Sie natürlich, FC Heidenheim misst sich mit dem FC Bayern. Oh. Gegen die kann man punkten, ne? Haben wir letzte Woche gesehen.
Ich glaube, da ist was drin.
Also, ja, also Heidenheim
muss halt 114 Kilometer laufen.
Ja, genau. Einzelne Spieler.
Einzelne Spieler.
Genau, genau. Leonard Maloney, ja. Der bei Heidenheim war.
Ja. Nee, da
jetzt, jetzt ist er in Mainz, genau. Ja. Aber wir sehen also, ja, mit, man würde sich so ein bisschen, ja, man würde den Anschluss einfach wieder herstellen, vor allen Dingen jetzt an St. Pauli. Wie gesagt, von einem Punktgewinn von Heidenheim darf man jetzt erstmal nicht ausgehen gegen den FC Bayern. Ja, aber trotzdem, dieses Spiel am Sonntag, das ist doch schon mehr als nur ein wichtiges Fußballspiel, oder? Das kann doch schon auch irgendwo Auswirkungen haben auf die restliche Saison.
Ich sag's mal,
ohne dass es ein Endspiel ist.
Ich sag mal, wie wichtig das Spiel ist.
Ja, das werden ja normalerweise immer Trainer von uns gefragt, jetzt ja. Müssen wir es beantworten.
Ja, Mainz 05 hat zum letzten Mal am 22. Februar ein Bundesligaspiel gewonnen. Und das war gegen den FC St. Pauli. Und das sind dann am Sonntag sind es 302 Tage. Und ich glaube, das sagt alles über die Bedeutung dieses Spiels. Weil gerade Heimspiele sind ja für Mainz 05 immer was Besonderes. Und es spielt eigentlich fast keine Rolle, wer auf der anderen Seite des Platzes ist. Natürlich Tabellenkonstellation, Kellerduell, nenn es wie du es willst. Aber allein diese Tatsache, dass die seit 302 Tagen kein Heimspiel in der Bundesliga mehr gewonnen haben, das sorgt dafür, dass es schon echt ein besonderes Spiel ist. Und ja, ich glaube, es gibt keinen Mainzer Fan, der hofft, dass sich dieser ja, Teufelskreis, dass er sich jetzt schließt am Sonntag.
Du hast sie jetzt übrigens gerade sehr elegant ins Spiel gebracht. Da wollte ich nämlich auch gerade nochmal fragen. Die Fans, die standen ja zuletzt auch so ein bisschen im Fokus. Ne? Ich erinnere an die Pfiffe von Craiova. Mhm. Danach mussten sie auch weiterhin viel leiden. Generell muss man als Mainz 05 Fan in dieser Saison viel leiden. Ja. Aber besonderes Spiel, besondere Stimmung, oder?
Ja.
Was muss der Verein tun und was muss der Verein, also was muss auch um die Partie passieren, dass da am Sonntag der 12. Mann
da ist? Du musst am Sonntag keine Klatschpappen verteilen, du musst keine Hüpfburg aufbauen, du musst einfach nur dieses Stadion aufschließen. Ich habe vorhin nochmal geguckt, also in den Heimbereichen ist sowieso alles voll. Ich habe es, glaube ich, in jeder Sendung gesagt und wahrscheinlich sind die Leute auch schon genervt davon. Am Sonntag muss die Bude brennen. Und ja, das ist einfach, diese Mannschaft hat natürlich auch viel Kredit verspielt jetzt über das halbe Jahr und die Enttäuschung der Fans ist auch zu verstehen. Aber in so einem Spiel, da gibt es wieder, da muss es einfach vollste Unterstützung für die Mannschaft geben. Auch wenn natürlich Enttäuschungen nie ausgeschlossen sind. Aber die Mainzer Fans, du sagst es schon, sind leidensfähig. Und haben es auch mal wieder verdient, sich über ein Erfolgserlebnis zu freuen.
Wir werden es natürlich ganz genau beobachten, wie Mainz 05 jetzt am Donnerstag und natürlich am Sonntag in den beiden Heimspielen dann performt. Wir werden ausführlich darüber natürlich wie immer bei der AZ darüber berichten. Also bleibt immer dran, schaut auch gerne in unseren Ticker vorbei. Da gibt es immer mal wieder neue tagesaktuelle News. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Henning, für deine Expertise heute.
Ja, gerne.
Und euch wünsche ich einen schönen, angenehmen Dienstagabend. Und einen Gruß müssen wir natürlich jetzt noch ausrichten, Henning. Na klar, nach London. Nico Springer spielt heute Abend, er ist selbst übrigens glühender Mainz 05-Fan, spielt heute Abend in der ersten Runde bei der Darts-WM. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, werden darüber natürlich auch berichten. Und werden uns natürlich ganz genau verfolgen, wie die Pfeile durch den Ellipelli fliegen. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis nächsten Dienstag.